Hallo, David.
Schön von dir zu hören. Schön, dich auch zu sehen. Leider wieder nicht voneinander, weil was ist diesmal wieder das Problem?
Viel zu tun, Müdigkeit, ein Ticken Faulheit und wir haben ein Thema so geschoben, dass wir erst nächste Woche über Filmzeitschriften reden und deswegen dachten, da müssen wir jetzt nicht die ganzen Wege auf uns nehmen und da machen wir Remote und auch die Community-Folge, die eigentlich heute, wir schieben wir auch und wir reden, weil wir so viele Filme und Serien gesehen haben über sowas.
Ja, wir haben sehr, sehr viel gesehen.
Aber erstmal habe ich noch Sachen zu erzählen.
Okay, aber ich habe doch das Trivia heute.
Ja, aber ich wollte sagen, erstens, ich weiß nicht mehr, ob ich einen Lieblingsfilm habe.
Du weißt nicht mehr, ob du einen Lieblingsfilm hast?
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich will keinen Lieblingsfilm mehr haben. Ich sage immer König der Löwen und langsam komme ich mir blöd dabei vor. Da muss ich dann drüber nachdenken. Nur weil ich so denke, ist das wirklich mein Lieblingsfilm? Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr andere tolle Filme fallen mir ein. Ich weiß nicht mehr, ob ich einen Lieblingsfilm haben kann.
Ach, ich sehe das so ein bisschen wie mit besten Freunden oder Freundinnen.
Wie du den Bogen schlägst.
Naja, das ist auch immer so ein bisschen, ich finde das immer quatschig, sowas zu sagen, weil ich habe immer das Gefühl, dass du ja bei sehr unterschiedlichen Freunden sehr unterschiedliche Dinge auch zurückbekommst. Mit dem einen kannst du besser reden, mit dem anderen kannst du mehr lachen.
Beim dritten gibt es Hepatitis.
Genau, und mit dir geht alles gleichzeitig. Lachen, reden, Hepatitis.
Hey, ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass meine Interpretation, woher Uru kommt letzte Woche, zu unterhaltsamen Reaktionen geführt hat.
Ja. Du sagtest unter anderem, dass man einen Urologen einfach. Ich war die Tage auch beim Urologen, deswegen muss ich mich nochmal entschuldigen. Der Livestream letzte Woche bei dir auf deinem Kanal, den wir großspurig angekündigt haben.
Achtung, Achtung, es folgt eine Entschuldigung von David Hein.
Ja, der ist, also es gibt nicht zu entschuldigen. Ich bin halt wirklich krank geworden und zwar hatte ich irgendwie mega Probleme im Unterleib und zwar die ganze Region. Ich konnte nicht mal sagen, ist das jetzt der Magen, der Darm, das Poloch? Wo kommt das eigentlich her?
Aber ich habe mich rührend um David gekümmert, mit Rat und Tat.
Ja, das war wirklich ganz niedlich. Und dann am Ende wurde vom Arzt festgelegt, ich müsse Schonkost essen. Und ich ging nach Hause und dachte, was ist Schonkost? Und ich musste das googeln und du hattest dann auch mir eine Sprachnachricht geschickt und so, Mann, David, das kann man googeln, aber... Und hast mir dann eine Liste an Dingen aufgezählt, die ich dann essen soll. Und das hat tatsächlich funktioniert. Deswegen, jetzt bin ich wieder fit diese Woche. Also, am Freitag, also morgen.
Den 4. November.
Morgen hören wir uns dann wirklich zu zweit auf deinem YouTube-Kanal.
Sehen sogar. Im Stream 19 Uhr, Freitag, 4. November. Also jetzt für alle, ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast hört, da David und ich zusammen ein Weinchen schlürfen und über Filme und Serien reden. 1-2 Stunden.
Ja.
So ist der Plan. Und letzte Woche ist Gina nämlich eingesprungen, meine Ehefrau, und die hat es ganz toll gemacht und die Leute hatten richtig Spaß und Freude dran. Und da haben wir auch vielen, vielen Dank, also tolles Feedback bekommen. Natürlich auch viel Privates mit dabei. Es hat Freude gemacht. So, entschuldige, David.
Ich hatte auch mal reingeguckt. Ich fand das ganz nett. Deswegen diese Woche dann wieder ganz nett. Du hattest noch eine andere Ansage zu machen, außer dass du jetzt keinen Lieblingsfilm mehr hast.
Ich hatte das. Genau, dann das mit dem Stream hast du gesagt und dann habe ich was vergessen. Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. So, Trivia-Zeit.
Wir reden heute über einen Film, der kommt erst im Dezember zu uns, aber ich finde den so super, dass ich hier gleich mal
Avatar 2
mehrfach dafür Werbung mache. Nee, es ist nicht Avatar 2. Es ist natürlich Hui Bui, das Schlossgespenst Teil 2. Der kommt aber jetzt schon ins Kino, ne? Ich sehe da ständig überall Werbung.
Der hat jetzt schon Premiere und so gehabt.
Ja. Wir reden über She Said. Das ist der große Oscar-Favorit fürs nächste Jahr. Es geht um die Harvey Weinstein-Affäre, um das ganze Ding, was dieses MeToo-Movement nochmal zusätzlich angefeuert hatte. Und ich dachte mir, weil wir nachher, wenn wir über den Film sprechen werden, werden wir wahrscheinlich hauptsächlich über diese ganzen Sexualverbrechen sprechen und über den Artikel, der das Ganze dann aufgeklärt hat. Aber was gerade so ein bisschen herunterfällt, ist, wer Harvey Weinstein denn zum Beispiel war. Und ich glaube, was ganz viele auch nicht wissen, warum der überhaupt so mächtig in Hollywood ist. Und deswegen dachte ich mir, als Trivia nehme ich euch mal ganz kurz mit und erkläre das so ein bisschen. Denn 1952 wurde Harvey Weinstein geboren, ist aufgewachsen in sehr gut betuchten Verhältnissen. Der Vater hieß Max, war Diamantenschleifer. Und die Mutter hieß Miriam. Und daraus setzte sich dann tatsächlich
später
der Name der
Firma. Wie meine Steuerberaterin.
So, genau. Und kannst du sie mal fragen, ob sie was mit Harvey Weinstein zu tun hat. Und daher setzte sich der Name von Myra Max, ist eine Zusammensetzung aus den Namen Miriam und Max, also beide Eltern. Harvey Weinstein und sein Bruder Bob haben die Firma gegründet. Bob Weinstein war lange auch ein großer Name bei Myra Max. Vorher hatten die schon, da gab es dieses Studio noch nicht, da hatten die aber schon in der Zeit des Studiums haben beide schon ihr eigenes Theater besessen. Also da muss immer Geld im Hintergrund gewesen sein und die haben immer auch eine gewisse Liebe zum Film gehabt. Als Myra Max dann gegründet wurde 1979, haben die sich versucht, so ein bisschen darauf zu spezialisieren, dass sie so eine Nische finden. Also in Amerika gab es ja schon die großen Studios, aber sie haben sich gedacht, was halt in Amerika so gut wie gar nicht passiert, sind ausländische Filme. Und davon gibt es ja eine ganze Menge, die in der Zeit nie wirklich angenommen wurden, die oft nicht synchronisiert wurden. Oder, das muss man zum Beispiel auch sagen, sie waren die Ersten, die Studio Ghibli zum Beispiel da drüben populär gemacht haben. Weil Anime, sowas kannte man in den USA überhaupt nicht.
Da gibt es ja auch die Legende, als er den Film kürzen wollte und ein Schwert geschickt bekommen hat, ne?
Genau, du sprichst da schon einen Teil an.
Entschuldige, ich wollte dich nicht, nichts
anfangen. Nö, das ist eigentlich ein perfekter Einwurf, denn das muss man sagen, bei der ganzen Historie, die ich jetzt dann auch erzählen werde, die waren zwar auf der einen Seite sehr erfolgreich, aber sie waren immer auch extrem kontrovers, weil beide Brüder sehr stark in den Prozess eingegriffen haben sollen, wobei Harvey eher so der Macher gewesen ist. Bob Weinstein war wohl eher der Typ, der die Zahlen gedreht hat im Hintergrund und sich nicht wirklich aktiv irgendwo eingemischt hat. Aber es gibt eine extra Seite oder mehrere extra Seiten, die ich gefunden habe. Die heißen The Worst of the Weinsteins. Da kann man sich quasi jeden Film, an dem sie beteiligt waren, und das sind eine ganze Menge, angucken, wie viele Sekunden rausgeschnitten wurden, wie oft sich mit dem Regisseur irgendwie gestritten wurde. Und da ist wirklich alles dabei, von Scream, den sie ja vertrieben haben und der dann in Scary Movie umbenannt werden sollte und gekürzt werden sollte, bis hin zu Guillermo del Toros ersten Filmen etc. etc. Und groß geworden sind sie im Grunde mit einer Dokumentation, die auch wirklich viel Impact hatte. Ich hatte davon noch nie gehört, vielleicht kennst du, Der Fall von Randall Adams. Es wurde ein Mann, der, wie die Doku dann herausgearbeitet hat, zu Unrecht zu Tode verurteilt wurde. Und durch diese Doku, weil die so populär wurde, wurde sein Fall quasi neu untersucht und erst danach freigelassen worden. Aha. Und das hat Miramax 1988 landesweit bekannt gemacht. Und ein Jahr später ging es dann weiter. Auf dem Filmfestival in Cannes haben sie für Sex, Lügen und Video, der erste Film von Steven Soderbergh, haben sie die Goldene Palme gewonnen. Und dann kam Der Koch, der Dieb und seine Frau und ihr Liebhaber, Reservoir Dogs. Also sie waren auch große Förderer von Quentin Tarantino. Pulp Fiction war einer der wirtschaftlich größten Erfolge für Miramax. Dann hat dann 1993 Disney angeklopft und hat gesagt, wir möchten euch gerne kaufen. Und das ist dann für einen Preis von $75 Millionen sind die eine Tochtergesellschaft von Disney geworden und haben von Disney ein Budget von $700 Millionen bekommen. Und mit diesem Geld hat Weinstein was sehr Cleveres gemacht. Er hat sich nämlich Schauspieler quasi gekauft. Also Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Quentin Tarantino als Regisseur, Renée Zellweger sind alles Namen gewesen, die quasi mit niemand anderem gearbeitet haben als mit Miramax, weil Weinstein quasi denen so spezielle Verträge angeboten hat, die eigentlich noch an dieses alte Studiosystem.
Wollte ich gerade sagen, das ist das alte Studiosystem, ja.
Das ist das alte Studiosystem und Weinstein war also sehr clever darin, Filme zu erkennen. Das muss man sagen, der hat ein wirklich gutes Auge für auch Sachen im Ausland gehabt, was kann funktionieren. Man muss auch sagen, viele der Filme, die von Miramax umgeschnitten wurden, sind dadurch zum Teil erfolgreicher geworden. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte von Peter Jackson, der Heavenly Creatures gemacht hat mit Kate Winslet. Bevor sie mit Titanic berühmt geworden ist, war das, glaube ich, eine ihrer ersten Rollen oder die erste Rolle. Und der lief irgendwie im Original 109 Minuten. Weinstein hatte ihn gezwungen, 10 Minuten rauszukürzen. Und Peter Jackson sagt bis heute, das ist tatsächlich die für ihn bessere Version. Sie haben schon auch richtige Entscheidungen getroffen. Dann kam halt in diesem neuen Miramax dazu, dass sie wirklich auch Geld für Oscar-Kampagnen ausgegeben haben. Weinstein soll der König der sogenannten Oscar-Kampagne gewesen sein. Und da war ein bisschen mit gemeint, dass die halt so große Partys veranstaltet haben, dass die Pakete an Oscar-Jury-Mitglieder verschickt haben, also an die Academy. Und
ist ja auch ganz legendär, dass man zum Beispiel auch gerade bei den Golden Globes, aber auch bei den Oscars in so Seniorenheimen, wo Academy-Mitglieder, weil die ja oft schon ein bisschen betagter sind, leben, quasi ja. Fernseher sponsort und die Filme und dass es gutes Essen gibt, sodass die Leute mehr oder weniger die Filme gucken, weil es dann einfach Programm im Seniorenheim auch ist.
Ja, in den 2000ern zählte Miramax zu den 10 erfolgreichsten Studios der Welt. Und die haben über 40 Oscar-Nominierungen eingeheimst. Es war sehr erfolgreich. Allerdings haben die sich mit Disney mehr und mehr in die Haare bekommen. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit für Miramax, Herr der Ringe zu produzieren, bevor sie dann rübergewechselt sind zu New Line Cinema. Mhm. Und das musste abgelehnt werden. Ich hatte immer gelesen, dass Harvey Weinstein befohlen hatte, dass das Ding in einen Film gesteckt wird und nicht auf 3 Filme aufgeteilt wird. Aber angeblich soll das wohl eine Ansage von Disney gewesen sein, weil, das muss man dazu sagen, Die Weinsteins hatten relativ freie Hand, aber die ganz großen Entscheidungen, die wurden dann nach der Übernahme von Disney getroffen. Und eine dieser Entscheidungen war, dass Fahrenheit 9/11, ja, die großartige Doku von Michael Moore, die sollte nicht ins Kino kommen. Disney wollte das nicht. Und daraufhin haben die Weinsteins gesagt, okay, das war's, wir steigen aus. Die haben dann quasi die Firma Miramax verlassen, haben aus ihrem Privatvermögen die Rechte an Fahrenheit 9/11 gekauft und den Film dann selbstständig released. Und Disney hat dann gesagt so, ey, also die Firma, ne, ihr könnt jetzt aussteigen, aber entweder ihr zahlt uns 2 Milliarden Dollar, die Firma Miramax mittlerweile wert war, oder ihr geht. Und das haben sie dann getan. Sie haben dann stattdessen lieber die Weinstein Company gegründet. Miramax gibt es heute noch, aber mittlerweile ist das in irgendwelchen, ich glaube, es gibt in Katar mittlerweile eine Investmentgruppe, die das Ding besitzt. Also da sind ja jetzt immer entweder irgendwelche chinesischen oder saudi-arabischen Investoren hängen irgendwo drin. Also das heißt, das alte Miramax gibt es tatsächlich nicht mehr. Und Weinstein Company hat dann noch ein paar Filme rausgebracht, aber dann passierte 2017 der Fall, über den wir nachher später reden werden. Und das ist quasi so mein kurzer Abriss. Ich weiß, wieder sehr schnell, aber da könnte man viel über Weinstein und auch was die für einen Einfluss hatten auf die Branche. Aber das ist nur mal so ein kurzer
Abriss. Du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, dass zum Beispiel der Oscar für Shakespeare in Love quasi ja komplett gekauft war von Weinstein, ja, gegen, naja, Konkurrenz, was unvorstellbar war damals. David und Weinstein-Abriss, das ist ja auch mal ein umfängliches Trivia. Ich kam mir so ein bisschen vor wie in der Schule, wenn man einen Vortrag halten musste. Ich hatte so Sachen so gefühlt, so ich wollte mitschreiben. Aber ich war froh, dass ich schon einiges davon wusste. Danke dir, David.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Was haben wir denn alles gesehen, David?
Super viel. Ja, wir haben extra das mit den Zeitungen geschoben, weil ich dachte, wenn wir die auch noch vorstellen, dann wird das heute zu lang. Ich habe nämlich wahrscheinlich auch wie du Cabinet of Curiosities geguckt, die Anthology-Serie von Guillermo del Toro. Dann, ich habe es gerade schon gesagt, She Said, der große Oscar-Favorit fürs nächste Jahr. Ich habe noch Holy Spider geguckt, aber darüber rede ich später, weil der wirklich erst im Januar starten wird. Wendell and Wild, ein Stop-Motion-Film auf Netflix.
Oh, ich mag Stop-Motion gerne. Das ist echt eine sehr unterrepräsentierte und krass aufwendige Kunst. Wenn man da so die Behind-the-Scenes sieht, das ist immer Wahnsinn. Okay.
Dann Bodies, 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 letzte Woche im Kino gestartet.
Da ärgere ich mich, dass ich den jetzt, weil ich habe jetzt ja Rheingold nachgeholt stattdessen, weil ich glaube, der kann richtig was, Bodies, Bodies,
Ich habe auch nicht verstanden, warum du gestern in zwei Filme gegangen bist, bei denen ich dachte, hä, was für
Leute. Weil die auch beide gut sind. Die sind beide wirklich, also Bros ist wow, ist wirklich toll. Und Bodies, Bodies, Bodies und Rheingold, ich hätte es nicht in Bodies, Bodies, Bodies geschafft, weil der 40 Minuten vorher startet. Die haben sich immer so überlappt, dass ich Bodies, Bodies, Bodies nicht gucken konnte.
Ah, okay. Ja,
deswegen, aber ich glaube, der kann richtig was.
Also, und Rheingold, sagst du, ist gut?
Also auf jeden Fall, ist eine sehenswerte Milieustudie, aber er kann ja gleich was zu sagen. Und vor allem,
erzähl mal gleich, weil ich hatte überlegt diese Woche, es gab keine Pressevorführungen von Crimes of the Future, dem neuen David Cronenberg-Film, der startet diese Woche, weshalb ich auch ins Kino gehen werde und dann könnte ich ja auch ein Doppelfeature machen, vielleicht mit Rheingold, wenn der gut ist. Aber dann erzähl mal gleich, wie der ist. Wir haben beide noch gesehen, Zeiten des Umbruchs, haben wir immer noch nicht drüber gesprochen.
Im Westen nichts Neues ist jetzt auf Netflix raus.
Stimmt, den hast du jetzt geguckt, ja.
Und dann habe ich, wie gesagt, Bros und Rheingold und ich habe noch Amsterdam startet diese Woche.
Ach, den hast du ja gesehen, ja. Stimmt, du warst ja da.
Es ist wahnsinnig viel.
Ja,
es
ich habe noch Barbarian gesehen.
Die ganze zweite Staffel? Also, nee, Film. Nee.
Den Film.
Ach, hast du wieder VPN angeschmissen oder was?
Ja, genau, der ist bei HBO Max diese Woche rausgekommen.
Okay.
Und der startet, Anfang Dezember startet der bei uns. Aber ich denke, wenn wir nachher sagen, so okay, nach anderthalb Stunden wollen wir immer noch über was reden, könnten wir über das noch sprechen.
Ich habe übrigens die Tage mal gelesen, dass der deutsche Filmmarkt, der ist ja ungefähr 30% sind wir noch hinter Vor-Corona-Niveau. Aber angesichts der Blockbuster, die fehlten und auch im europäischen Vergleich liegt Deutschland recht solide da. Ne? Also das ist ein weltweites Absacken um 30% aktuell, weil auch die Filme fehlen. Aber vor allem das junge Publikum kehrt wieder, die Älteren zögern noch und das ist jetzt kein deutsches Phänomen. Das wollte ich mal einordnen, weil ich hatte das gar nicht so klar wahrgenommen.
Ich hatte vorhin mal geschaut, weil ich mich jetzt ein bisschen vorbereite auf den Jahreswechsel und dann kommen natürlich auch sowas wie Vorschauen und da dachte ich so, ach, also wenn ich so durch die Liste gehe, dann merke ich, das wird hoffentlich ein anderes Jahr als dieses, weil ich habe es jetzt hier schon mehrfach beklagt, das war ein sehr schwaches Jahr und wir haben gerade vor allen Dingen einen sehr schwachen Sommer und jetzt auch Herbst gehabt, was das anging, aber du hast nächstes Jahr so Monate wie der März. Am 3. März kommt Dungeons & Dragons und Creed 3. Eine Woche später kommt Shazam, eine Woche später kommt John Wick 4, eine Woche später kommt Scream 6 und so geht das dann jeden Monat weiter. Also, dass du im Wochen- bis zwei Wochen.
Das klingt nach richtig viel Arbeit nächstes Jahr.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich freue mich darauf. Also, weil ich habe jetzt in einigen Wochen gar nicht gewusst, was ich machen soll und ich sehe das dann ja auch. Ich habe jetzt die Tage in Just Watch rausgebracht, wo ich dann sowas wie Cabinet of Curiosities reingepackt habe oder Bodies, 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 der jetzt in Deutschland mit 20.000 Zuschauern gestartet ist. Also echt schlecht, obwohl der in den USA richtig gut lief.
Aber hast du deine Review zum Beispiel zu Im Westen nichts Neues gemacht?
Hatte ich in einem Just Watch drin. Das Just Watch lief auch ganz gut.
Aber das verstehe ich dann gar nicht, weil ich glaube, die Review hat bei mir fast 100.000 Klicks, was bei mir relativ viel ist. Das ist eigentlich so ein Standalone-Ding, Im Westen nichts Neues.
Ich hatte überlegt, ob ich das alleine mache, aber ich muss sagen, ich war in den letzten Wochen auch so ein bisschen vorsichtiger beziehungsweise verwirrt, was funktioniert denn jetzt eigentlich noch? Aber ich habe jetzt mir irgendwie ein bisschen auch als Maßgabe genommen, ich lasse mich davon nicht mehr so viel einschüchtern. Ich mache, worauf ich Lust habe und Dinge, wo ich drüber reden möchte, die werde ich auch einfach besprechen, egal wie die dann geklickt werden. Ich habe gemerkt, dass dieses Jahr auch, ehrlich gesagt, so durch die Corona-Ausläufer, aber auch so durch Krieg und jetzt habe ich ja eine Familie und diese Familie wird womöglich größer und so, dass ich das Gefühl hatte, boah, da kommt eine ganz schöne Zukunftsangst. Und ich glaube, dass das bei mir ja diese Ängste direkt mit dem Kanal und dem Erfolg des Kanals auch zu tun haben, habe ich gemerkt, boah, ich bin super ängstlich geworden, was ich überhaupt machen kann. Und sobald ein Video mal nicht funktioniert, bedeutet das gleich, dass wir über den nächsten Monat nichts mehr zu essen haben. Und das ist so, ich habe gemerkt, die Tage, das möchte ich nicht mehr, weil es nimmt mir ein bisschen den Spaß an den Videos, die ich eigentlich machen will. Und gerade dieses KI-Video, wo ich vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen habe, das hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ist nicht mal 100.000 Mal geklickt, das mache ich nicht nochmal.
Dann machst du es halt so, dann machst du halt ein bisschen mehr Videos, aber dafür, wenn sie dir Spaß machen, dann fällt das oft gar nicht so schwer. Ja, also so würde ich manchmal dann rangehen. Aber vor allem das Wichtigste ist ja bei diesen Ängsten, dass man ein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat. Daran habe ich auch richtig lange gearbeitet. Und glaub mir, du hast genug Fähigkeiten und Wissen, dass so oder so du da immer deinen Platz haben und finden wirst. Und im schlimmsten Fall hast du auch genug Freunde, die Dinge auffangen könnten und helfen würden. Also Ängste sind normal, die halten einen ja auch wach und die halten einen nachdenklich. Ich kenne das ja auch, gerade wenn man selbstständig ist. Aber oft gibt es da einen Weg raus. Ich begleite dich jetzt schon so auch eine Weile so. Und du hast so viele Dinge angestoßen im letzten Jahr, auch viel mehr Ordnung in Sachen reinzubekommen. Nur diese Ordnung hat dir auch nochmal eine Übersicht gegeben über die Baustellen und über, was vorher wusstest du, glaube ich, über manche Dinge nicht. Ja, aber ja, es ist ein ganz schöner Reifeprozess, wo vieles zusammenkommt und du machst das schon richtig gut. Ich mache mir da gar keine Gedanken, aber so kleine Sinnkrisen sind immer mal wieder. Aber mir ist aufgefallen, je häufiger die kommen, umso besser kann man mit denen umgehen und weiß, wo man sie hinpackt und auch mit ein bisschen Ruhe die wieder gehen können. Also ich kann dir da nur gut zureden und auch sagen, das ist schon auch normal, was du da schilderst.
Naja, auf jeden Fall, ich freue mich auf das nächste Jahr so ein bisschen und bin gespannt, was da dann kommt. Also ich habe jetzt mal in der Vorschau geschaut, es gibt auf jeden Fall auch mehr Filme, auf die ich mich persönlich freue als im letzten Jahr. Also jetzt, ich weiß noch, der Jahreswechsel 2021-22, da dachte ich eher so, oh, eine Comic-Verfilmung nach der anderen. Ui, die Blockbuster sind auch nicht so geil. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Aber ich merke, da sind ein paar Sachen dabei, die interessant wären. Aber darauf kommen wir in den nächsten Wochen, wenn wir da dann drüber sprechen. Was nehmen wir als erstes? Willst du gleich mal über Im Westen nichts Neues sprechen?
Ja, du hattest ja auch nur kurz angerissen, dass du ihn ganz fantastisch und stark findest. Also Im Westen nichts Neues könnt ihr jetzt seit ein paar Tagen auf Netflix anschauen. Das ist unser deutscher Oscar-Vertreter dieses Jahr, sofern er auch bei den Oscars nominiert wird, aber den haben wir ins Rennen geschickt. Für viele ist das ja natürlich Schulstoff. Erich Maria Remarques Buch von 1928. Ich lese jetzt gerade auch das Buch. Also der Film hat mich sofort dazu bewegt, das Buch zu kaufen und auch eine ganze Reihe von Büchern zu kaufen, weil ich wieder Lust auf Lesen bekommen habe. Es gab 1930 schon eine Verfilmung, die hat den Oscar damals für den besten Film bekommen und dann noch eine Fernsehverfilmung 1979. Aber das waren eben keine deutschen Sichtweisen auf Im Westen nichts Neues. Und dieser Film jetzt von Edward Berger ist eben die erste deutsche Produktion und erzählt die Geschichte von Paul Bäumer und seinen Freunden Franz und Albert, die 1917 freiwillig an die Westfront des Ersten Weltkrieges ziehen, hochgepeitscht werden als die eiserne Jugend, die das Land vertritt und die voller Eifer und Elan und Freude und auch Gier auf Sieg und dass sie bald Paris stürmen werden und in Paris auf den Straßen laufen, an diese Westfront gehen. Und es dauert nicht lange, bis sie feststellen, dass all das ganz schnell zerfällt, dass all das ganz schnell in den Gesichtern der Erkenntnis weichen muss, dass Tod, Wahnsinn und Trauma über alles.
Das fand ich eine der stärksten Momente gleich am Anfang, wenn ich da kurz einhaken darf, denn das macht der Film ja relativ in Echtzeit. Also sie fangen im Grunde an mit der Sequenz, wo sie, ich glaube, vor der Schule oder der Uni stehen, den Einzugsbefehl bekommen. Einer der Freunde schummelt sich noch quasi rein, weil er will auch unbedingt an die Front. Und dann werden sie an die Front gefahren, regelrecht abgeladen, kommen sofort in den ersten Schützengraben und sofort passiert der erste Angriff. Und diese drei oder vier Jungs müssen plötzlich Todesängste ausstehen und sagen dann auch ganz konkret, ich will doch wieder nach Hause. Und also ich merkte, dass ich mich sofort abgeholt fühlte, weil ich dachte so, ja, da kann ich mich sofort reinversetzen. Gerade in der aktuellen Zeit, wo wir auch wieder in einem möglichen Kriegsszenario konfrontiert sind, habe ich das Gefühl, dass da richtig diese Ängste eingefangen wurden und auch vor allen Dingen gut erklärt. Ich mag das immer, wenn Filme nicht groß herumspringen, sondern einfach auf so eine Reise mitnehmen.
Ich fand jetzt auch, weil ich gerade ein Buch lese, da gibt es so Zitate, da sagt er selbst über sich, zurückblickend auf den Lehrer, wir, die eiserne, besondere Jugend, und sagt dann schon nach wenigen Tagen an der Front, Jugend, das ist schon lange her, wir sind im Kopf schon jetzt alte Männer. Also was im Grunde heißt, was sie da alles sehen und erleben, und da macht im Westen nichts Neues, wirklich keine Gefangenen. Also was die reine Brutalität angeht, ist es ein Film, der erinnert an Filme wie 1917, Soldat James Ryan, Hacksaw Ridge, da ist alles drin, was man an Gewalt im Krieg zu sehen bekommt. Das ist dann auch sehr markerschütternd. Das kann einem schwerfallen, finde ich, dann auch im Westen nichts Neues sich anzuschauen. Und ist aber auch, das hatte ich in den Kommentaren übrigens viel, und da wusste ich jetzt nicht, ob ich die Diskussion mal mit dir aufmache, dass die Leute meinten, Robert, das ist kein Kriegsfilm, das ist ein Antikriegsfilm. Wo ich dann immer denke, es gibt keinen Antikriegsfilm. Es gibt meinetwegen Kriegsfilm und es gibt Propagandafilme. Sowas wie Top Gun, ne? Filme, die eben eher propagieren, dass es heroisch sei, in den Krieg zu ziehen. Aber ein Antikriegsfilm, sobald du Krieg eben abbildest, das ist ein Kriegsfilm, der quasi zeigt, wie brutal und wie traumatisch und wie voller Opfer Krieg im Grunde ist. Ich finde diesen Begriff Antikriegsfilm immer sehr, sehr schwierig. Hast du dazu eine Meinung?
Ich glaube, ja, das ist halt auch, Antikriegsfilm war für mich auch immer so einer der komischen, also dieser Worte, die so richtig keinen Sinn ergeben haben, weil es genauso wie du sagst, ne, da werden Kriegshandlungen gezeigt, und ich glaube, der Unterschied liegt dann halt darin, dass sie nicht glorifiziert werden, aber ne, man sagt jetzt zu einem Rambo zum Beispiel oder zu einem Commando mit Arnold Schwarzenegger, sagt man jetzt nicht Kriegsfilm, es ist halt ein Actionfilm. Deswegen gibt es diesen klassischen Kriegsfilm in der Bezeichnung nicht, weil alles andere ist ja dann meistens die Sorte Film, die Krieg irgendwo auch dann eben in Frage stellt. Wobei man bei einigen Filmen wirklich auch sagen muss, ich bin mir da oftmals gar nicht so sicher, wo da die Grenze zu ziehen. Ich nehme da zum Beispiel Hacksaw Ridge von Mel Gibson, hat wirklich ganz viel Zeit darauf aufgewendet, die Schlachten so detailgenau, aber auch vor allen Dingen so brutal wie irgend möglich zu zeichnen. Ich finde, das ist ja ein richtiges Splatter-Festival bei Hacksaw Ridge. Und da finde ich, ist mir der, ne, das geht schon in Richtung Exploitation so ein bisschen und ist mir dann fast zu wenig Antikrieg. Aber klar, sowas wie Full Metal Jacket oder sowas wie Apocalypse Now oder der jetzt hier sind halt Filme, die erzeugen einen Schrecken vor dem Krieg, und der hier macht es ja sehr clever. Die zeigen ja einfach nur Bilder. Es gibt wenig Situationen, wo sich ein Charakter hinstellt und sagt, Krieg ist aber echt nicht cool oder so, sondern das erlebt man durch die Augen der Personen. Aber ich glaube, so Antikriegsfilm oder Kriegsfilm, das verschwimmt für mich irgendwo in der Mitte.
Bei Im Westen nichts Neues wartet mit einem wahnsinnig starken Felix Kammerer als Hauptdarsteller auf. Der ist vom Burgtheater, der war schon auch sehr früh am Burgtheater, was ja eine große Institution ist, und dessen Blick, und da ist auch Albrecht Schuch dann an der Seite, so diese kalten blauen Augen, die völlig verdreckt sind, und da ist, muss man jedem Department im Westen nichts Neues auch sagen, ob das die Kameraarbeit, die Ausstattung, aber auch ganz gezielt Maske und Kostüm ist, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und auch diese Gräben, in die den ja stecken, weil diese Gräben im Ersten Weltkrieg, die haben sich wenig verschoben. 17 Millionen Tote im Grunde für nichts, ne? Für nichts, ja, was da passiert ist. Und der holt einen visuell ab, aber es ist auch schauspielerisch und diese Kameradschaft unter kleinen Gruppen. Ne? Es wird nicht so oft gezeigt, dieses Marschieren in großen Kolonien wie andere Filme oder ganze Züge oder die Ausbildung, sondern dass gerade auch im Ersten Weltkrieg Historiker immer sagen, dass gerade sich dann so kleinere Gruppen an Kameraden gefunden haben, so 5, 6 bis 10 Leute. Und so fühlt sich auch im Westen nichts Neues an, wie man auf der einen Seite kämpft, aber im Grunde ist immer diese eine Gruppe gibt und auch dieses Trauen, wenn dann jemand geht. Und das in der Sekunde, sobald sie an diese Front gelangen, gibt es keine Freude mehr. Ne? Wenn man irgendwo was zu essen sieht, da wird es reingestopft, so schnell wie es geht. Jede kleine Freude, die an den Alltag von früher erinnert, hilft. Die Hände sind so kalt, dass sie zittern, dass man kein Gewehr tragen kann und sich im Grunde an den eigenen Hoden die Hände warm hält, weil das die wärmste Stelle am Körper ist. Und macht es einem einfach klar, wie grausam Krieg ist. Und es ist sehr beeindruckend, beeindruckend gefilmt. Und ich finde auch für, da muss man gar nicht dazu sagen, für einen deutschen Film, das ist eine rundum starke, gelungene Produktion, die mich sehr gekriegt hat.
Na, rundum gelungen war, würde ich jetzt für meinen Geschmack nicht sagen, weil ich hatte das ein bisschen das Gefühl, dass der minimal zu aufgebläht ist. Ich fand, dass der sich ganz hervorragend an der Front gemacht hat, immer dann, wenn er von den Kameraden erzählt hat. Es gibt auch eine starke Sequenz, wo der Hauptdarsteller auf einen gegnerischen, ich glaube, es ist ein französischer Soldat, trifft und die beiden dann in so einem Schlachtengraben miteinander ringen. Das ist wirklich extrem eindringlich. Aber dann schneidet der Film immer mal wieder auch rüber zu Daniel Brühl, den ich regelrecht affig fand in der Rolle. Ich fand diesen ganzen Zusatz auch nicht wirklich, den hat es nicht gebraucht. Das sind die Friedensverhandlungen an der Grenze. Und dann gibt es nochmal ein Segment, wo so ein deutscher General gezeigt wird, der in seinem kleinen Schlösschen dasteht und das Ganze so ein bisschen leitet und lenkt. Und ich fand, das hat das unnötig in die Länge gezogen. Das hat das ein bisschen aufgebläht.
Ich hätte halt den historischen Kontext gut gefunden, weil ich glaube, Daniel Brühl, der Matthias Erzberger spielt, damals wollten die Verantwortlichen für den Krieg nicht selbst zu den Friedensverhandlungen und haben deswegen ihn als Zivilisten, als Anführer dieser Delegation geschickt. Und der ist ja später auch ermordet worden, quasi mit Blick auf die Dolchstoßlegende, die dann etabliert wurde in der Weimarer Republik. Und es gibt ja einen größeren Zusammenhang in dieser Geschichte, der ja später wirklich nicht nur sein Sohn im Krieg gestorben ist, er selbst ermordet wurde. Das alles hätte man irgendwie noch ein bisschen mit hineinweben können. So wirkt die Figur ein bisschen zu blass und ihre Bedeutung trägt tatsächlich nicht. Ja, da gebe ich dir recht. Ja.
Aber das ist es dann auch schon. Also ich sehe da gute Chancen, dass der auf jeden Fall nominiert wird für den Oscar und sehe auch gute Chancen, dass das was wird. Ich finde zwar, er wirkt so ein bisschen wie ein Best-of von typischen Antikriegsfilmen. Also man hat so ein bisschen 1917 drin. Ich merke hier, dass es gab immer mal wieder längere Kameraeinstellungen, aber die sind immer genau dann geschnitten gewesen, wenn man es denn musste. Da habe ich nochmal gemerkt, wie viel besser ich diese Art des Erzählens finde im Vergleich zu 1917, wo sich diesem Gimmick, alles als ein Take machen zu wollen, zu dieser ganze Film unterordnen musste. Und so hier funktioniert das für mich deutlich besser. Es ist der wesentlich bessere Film als 1917. Aber klar, du hast ein bisschen James Ryan mit drin, du hast ein bisschen Common Sea mit drin, du hast ein bisschen eben Hacksaw Ridge, weil es dann eben auch brutal wird. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden nach so vielen Jahren und so vielen großartigen Antikriegsfilm-Klassikern. Aber irgendwie hat der mir dann doch ein bisschen zu wenig eigene Fußspuren hinterlassen, weil es eigentlich nur großes Kriegsgetümmel gibt und keine großartigen Geschichten drumherum. Und davon hat man einfach zu viel schon gesehen.
Ich hatte schon immer eine Affinität zu diesem Genre und deswegen bin ich will nicht sagen, ich fühle mich da wohl, aber mich interessiert das sehr. Ich gucke auch immer privat super viel Dokumentation, die auch nochmal Dinge aufarbeiten, die ich so gar nicht kannte. An der Stelle übrigens Dokumentation, mal die Empfehlung, falls ihr es nicht gesehen haben solltet. Es gab vor, ich würde sagen, 3 oder 4 Jahren von Peter Jackson die sehr eindringliche Dokumentation They Shall Not Grow Old. Da geht es um britische Soldaten im Ersten Weltkrieg, wo das Originalbildmaterial koloriert wurde und zum Leben erweckt wurde. Das ist ein bisschen gespenstisch, aber sehr interessant. Okay, haben wir über im Westen nichts Neues geredet, würde ich sagen.
Wollen wir über Cabinet of Curiosities sprechen?
Ja, Guillermo del Toro ist ja einer, der liebt den. Man sagt ihm ja nach, der hat zu Hause auch ganz viele so Monster und Figuren und das sei so sehr morbide bei ihm und der liebt das. Oscar-Preisträger für Shape of Water, hat aber vorher bei Crimson Peak gezeigt, auch dass er das Düstere mag. Mit Pans Labyrinth hat er ja nach Blade 2 so auch die künstlerische große Bühne betreten und ist dann für ein breiteres Publikum in Hellboy 2 und Pacific Rim auch nochmal in Erscheinung getreten. Und jetzt hier eben auf Netflix, bevor, glaube ich, dann bald sein Pinocchio kommt, ne, der macht ja auch diese Pinocchio-Geschichte, kommt jetzt das Cabinet of Curiosities. Das ist eine 8-teilige Anthology. Das heißt, jede Geschichte steht für sich einzeln. Die meisten gehen um eine Stunde. Es gibt aber eine, die ist ein bisschen kürzer. Die geht nur so 38 Minuten. Und er selbst präsentiert so im Stile von Alfred Hitchcock oder für Jüngere wahrscheinlich im Stile von X-Factor am Anfang jede Episode, sagt kurz, worum es geht, präsentiert einen Gegenstand, der irgendwie damit zu tun hat. Und wer die Regie führt. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Es gibt ihm so einen väterlichen Aspekt über der Reihe und gleichzeitig eine Wertschätzung gegenüber dem Regieposten. Das mochte ich total. Wollte ich mal einpflegen.
Ich fand das affig. Also da muss ich sagen, so ich hätte mir das, also irgendwie war es drollig, weil es erinnert so an diese alten Anthologies von früher, wie zum Beispiel Geschichten aus der Gruft, wo der Cryptkeeper das getan hat. Dann gab es mit Elvira, so eine Show, die ich ganz gerne geguckt habe. Und du hast gerade schon gesagt, Jonathan Frakes bei X-Factor. Aber Guillermo del Toro hat halt so ein grauenhaftes Englisch schon immer gehabt. Und wenn er dann da reinschluffelt, der watschelt ja wirklich wie der Pinguin aus Batmans Rückkehr. watschelt dann da so rein und ich verstehe nur die Hälfte und das ist ja dann auch so ein wirrer Quatsch. Also er sagt ja nie was, was dann wirklich Lust auf diese Folge macht. Das Einzige, was er wirklich sagt, was mich interessiert hat, war, wer war der Regisseur oder die Regisseurin? Denn das war interessant, dass die sich hier für die einzelnen Anthology-Folgen Namen geholt haben, die man kennt. Panos Cosmatos, der ja Mandy gemacht hat, unter anderem mit Nicolas Cage, war dabei. David Pryor, der diesen Empty Man gemacht hat, den wir hier, glaube ich...
Oder weil du gerade gesagt hast, die man kennt, Jennifer Kent.
Jennifer Kent zum Beispiel, die Babadook gemacht hat, exakt. Ich weiß nicht, wie hieß denn der Cube gemacht hat. Der macht diese Rattenfolge. Also sehr, sehr viele Leute, die irgendwann mal was Großes geschafft haben. Und das war interessant, wen sie da zusammengestellt haben. Aber es fing für mich schon ehrlich gesagt ein bisschen schwach an und leider sind die meisten Folgen auch sehr schwach weitergegangen.
Also meine Lieblingsfolge mit Abstand ist Episode 3.
Mhm. Also bei mir ist die vierte.
Bei mir ist es 3, 8, 1 und dann kommt 4. Die vierte ist wirklich erst bei mir auf Platz 4. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja nicht über 8, also normalerweise bei einer Serie oder einem Film können wir über eine Sache reden. Wir wollen jetzt nicht über 8 Geschichten reden. Wollen wir machen vielleicht, warum jeder sagt, was und warum die Lieblingsepisode war? Ich weiß gerade nicht genau, wie wir es angehen wollen.
Was ich gemerkt habe, um das vielleicht mal so als grobes Ganzes zu erzählen, was ich gemerkt habe, was ich eigentlich ganz schön finde. Ich habe das gerne geguckt, obwohl ich schon nach der dritten, vierten Folge, also die dritte und die vierte mochte ich ja auch. Aber die erste und zweite waren so, also wirklich die erste war lala, die zweite fand ich richtig schlecht, die fünfte fand ich auch richtig mies, sodass ich häufiger dachte, meine Zeit wird jetzt aber jetzt ja auch nicht gerade gewertschätzt. Aber ich habe mich erinnert gefühlt an, das hatte ich auch in meiner Review auf dem Kanal gesagt, an sowas wie Gespenstergeschichten, diese kleinen Hefte, die es früher immer gab oder Horrorschocker, ne, die habe ich immer gerne gelesen, die waren nie gruselig, die waren furchtbar geschrieben. Aber als alter Horrorfan habe ich halt eine Freude daran zu gucken, was hat sich Autor XY ausgedacht und in welchem Metier bewegt er sich? Und da finde ich schon mal schön, dass du hier eine breite Varianz hast. Du hast ein bisschen H.P. Lovecraft, du hast Ratten, du hast Geister, Hexen, Aliens und so Sachen, die sich gar nicht richtig erklären lassen. Und das hat mir Spaß gemacht, dass ich vor allen Dingen auch, also wenn man jetzt mal die Folge von Panos Cosmatos nimmt, The Viewing, ist völlig anders als die Rattenfolge, ist wieder völlig anders als auch The Outside, meine Lieblingsfolge, wo es so um ja, das Körperbild geht, so Body Dysmorphia, auch so ein bisschen Schönheitsideale, aber auf eine Art und Weise gefilmt, die ich so fantastisch fand. Das ist für mich der künstlerisch wertvollste Kurzfilm von Lily Amarpour, heißt sie, glaube ich. Der war am besten gespielt und diese Folge und die von Panos Cosmatos zeigten für mich auch, was so die Stärken von so Anthologies sind. Nämlich, dass du einem Regisseur freie Hand gibst und der liefert dann was ab, was in seiner Vision irgendwie funktioniert, mit seiner Geschichte. Und da hast du dann halt natürlich das Problem, dass dann auch schwache Folgen dabei sein können. Aber eigentlich mag ich sowas an solchen Dingen und ja.
Ich mag auch sehr gerne einfach diese Filmlänge, weil dadurch ergibt sich ja nicht so eine typische Episodenserienlänge, sondern eigenständige mittellange Filme. Und der mittellange Film ist eben nicht wie der Kurzfilm darauf aufgebaut, kurze Exposition, großer Knall und dann hast du irgendwie was, was du dir denken kannst. Oder bei einem Langfilm, wo du am besten alles auserzählst, weil der mittellange Film hat immer eine andere Struktur und bietet deswegen immer Raum auch zu experimentieren, wo man die Gewichtung reinlegt.
Und das die ersten beiden Folgen sind genau das, was du gesagt hast. Lot 36 und diese Rattenfolge machen halt eine Folge lang gar nichts, bis dann am Ende das Finale so ein bisschen versucht zu entschädigen, was dann aber nicht funktioniert.
Das kann passieren, wenn man experimentiert. Aber ich mag einfach diese Länge. Ich mag diese Länge wirklich sehr und die schaut sich einfach gut. Und das ist das, was ich bei Anthologies auch am meisten zu schätzen weiß, dass man nach jeder Folge sagen kann, auf ein neues, vielleicht haut mich das nächste weg. Und das sieht man ja bei Love, Death and Robots oder auch bei Black Mirror, dass das immer wieder passiert, dass gerade zwei Folgen, die aufeinandertreffen, so krass schwanken können, dass es irgendwie immer wieder so eine Abenteuerlust hergibt, zu entdecken, was kommt jetzt als nächstes. Kurzum, ich habe das sehr gerne geschaut und ich würde das auch im nächsten oder übernächsten Jahr, wenn im Oktober das weitergehen würde, gerne auch weitersehen.
Geht mir genauso. Also wenn dann nur eine Folge so ist wie die vierte, wie gesagt auch The Autopsy, die du sehr magst, die fand ich auch stark genug. Ne, und es ist dann wirklich so, weil es auf Netflix auch jeder Tag der letzten Woche hatte zwei Folgen, die released wurden. So konnte man innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden konnte man die neuesten Folgen schauen und hatte so seinen täglichen Grusel. Und das fand ich nett. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ja. Und obwohl ich das in der Serie fand, die letzten Endes eher durchschnittlich für mich war, würde ich sie trotzdem wieder schauen.
Ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David!
Ja.
Ach, die Coro-Drogerie.
Endlich.
So ein langer und freudiger Begleiter. Wenn ihr die Coro-Drogerie nicht kennt, David, du kennst es jetzt auch langsam auswendig und hast so oft dort bestellt. Was gibt's dort?
Nüsse, Nudeln, Früchte.
Es gibt haltbare Lebensmittel und zwar oft in Großpackungen oder aber auch in Konserven.
Wollte
also,
ich sagen.
Ob ihr Bohnen, ob ihr Mais, ob ihr Kokosmilch, ob ihr Pasta, ob ihr Mehle, ob ihr Nüsse, ob ihr Haferflocken, whatever braucht, bei der Coro Drogerie findet ihr so viel zu so fairen Preisen in einer sehr, sehr guten Qualität. Ich vergleiche zu Hause wirklich viel und bin sehr, sehr happy damit. Und so geht es nämlich auch David, der immer wieder neue Produkte entdeckt und gerade beim Snacken, bei den Filmabends, gesunde Alternativen zu irgendwelchem Fastfood Snacks entdeckt.
Gestern habe ich dich im Kino nach den Nüssen erst gefragt, aber du hattest keine dabei.
Hatte ich keine dabei, aber werde ich sofort nachbestellen, weil da sind unsere Lieblinge ja diese Barbecue-Flavor-Nussmix mega gut. Checkt's gerne selber mal aus bei der Coro-Drogerie. Da kriegt ihr auch zu sehr fairen Preisen sehr, sehr gute Qualität. Und beim Bestellen könnt ihr noch unseren Code, nämlich Schwafel5, Schwafel als Wort und 5 als Ziffer verwenden und spart dann beim Checkout auf den ohnehin schon sehr fairen Preis nochmal 5% on top. Danke an Coro und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Übrigens habe ich gerade eine Mail parallel bekommen, dass Operation Fortune endlich mal ein Startdatum hat. 5. Januar. Dieser Guy Ritchie-Film, der eigentlich mal im Sommer oder früher starten sollte.
Stimmt.
Und ich weiß gar nicht, ob wir das sagen können, den wir vor Ewigkeiten schon mal gesehen haben.
Ja. Okay. Wir dürfen auf jeden Fall nichts Inhaltliches sagen.
Dürfen wir nichts sagen. Aber der hat jetzt ein Startdatum, 5. Januar. Das ist ja witzig. Okay. Ich habe hier mehr oder weniger 2 Nachreichungen. Soll ich mal kurz was über Bros und Rheingold sagen?
Mach mal.
Okay, bei Bros. Ja, ich wusste auch gar nicht so richtig, warum ich. Wir hatten überlegt, wollten eigentlich zusammen zum Event gehen und dagegen kam was dazwischen. Da konnten wir ihn beide nicht zusammen gucken. Jetzt habe ich den nachgeholt, weil ich immer wieder gehört habe, der ist so toll und der ist so liebevoll. Es ist irgendwie eine besondere Rom-Com und habe ich jetzt gemacht. Und erzählt wird die Geschichte, läuft seit letztem Donnerstag im Kino von Bobby. Und Bobby hat einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast, vor allem in der LGBTQ+ Szene, aber der ist schon von Anfang an so zynisch und einer, der im Grunde sagt, ey, ich bin so kaputt, den alle für wahnsinnig selbstsicher halten, aber eigentlich gibt es da einen sehr ungeliebten Kern und der stößt alles von sich, weil er einfach sagt, was ich nicht an mich ranlasse, kann mich auch nicht verletzen. Und mit so einem Tempo geht man, der Regisseur selbst auch homosexuell, soweit ich weiß, auf die ganzen, das kann ich natürlich schwer beurteilen, als heterosexueller weißer Mann auf die Klischees aber ein, wo ich immer viel gelesen habe, tatsächlich vieles ist so, wird dann nochmal überspitzt, die Sprache ist immer wieder sehr derbe, sehr unter der Gürtellinie, hat dann aber in seinem Tempo immer ein Niveau. Und dieser Bobby trifft halt in einer großen, oben ohne Tanznummer auf Aaron. Und Aaron ist halt so ein Crossfit-Schönling, den einige für langweilig halten. Aber die beiden sehen sich und von der ersten Sekunde an, schwöre ich dir, ist da so ein Funke und so eine Energie in der Luft, die nicht billig wirkt. Diese ganze Freundschaft und was sich da vielleicht mehr aufbaut zwischen diesen beiden auf einem Weg, wo sie gar nicht wissen, wollen sie das? Der eine ist dann, weil dieser Aaron, der ist Anwalt, der ist gar nicht so zufrieden mit seinem Job und auch wie er mit seiner Familie umgeht und mit seiner Homosexualität. Und wenn sich dann vor allem nochmal so eine alte Liebe outet, in die er verliebt war, ergeben sich so mehrere Ebenen gleichzeitig noch in so einer Welt, in der das Homosexuellsein oder zu LGBTQ-Gemeinschaft zu gehören, so eine ganze Welt von was kann man machen, was kann man nicht machen, wie sehr steht man zu sich, dass ich dachte, was für eine energiegeladene, authentische, ganz oft sich liebevoll anfühlende Rom-Com, wo nicht das Riesendrama aufgemacht wird und dann am Ende alles einfach wieder gut ist, sondern die fühlt sich an wie ein echter Film. Und ganz oft, wenn wir mal Richtung Brokeback Mountain und so schauen, sind das gerade immer, wenn es irgendwie um schwule Cowboys oder so geht, immer Dinge, wo gleich Tod im Raum ist, wo Leute totgeschlagen werden, weil in deren Zeiten das nicht erlaubt war, sich zu lieben, gleichgeschlechtlich und so weiter und so fort. Und das wird hier mal alles über den Haufen geworfen. Und da ist eine Leichtigkeit und eine Bitterkeit drin. Und vor allem auf psychologischer Ebene, wenn man sich so abgrenzt gefühlsmäßig, Momente, die einem wirklich die Tränen in die Augen treiben. Also es gibt da einen Moment, beispielsweise, da sagt der eine zum anderen, weißt du, wenn du wirklich glaubst, nicht liebenswert zu sein, dann bin ich der lebende Beweis dafür, dass es doch so ist. Und das mag jetzt, wenn ich so klinge, total kitschig wirken, aber Mann, ey, dieser Film ist immer wieder was mich so schon sehr emotional gepackt hat, weil da so viel Ehrlichkeit, Freundschaft und Liebe drin ist, über die Grenzen hinaus, dass ich sagen muss, Bros, das ist richtig toll. Und ich konnte das, bis ich den gesehen habe, auch aus den Trailern gar nicht so ableiten. Es ist ein sehr herzlicher und ehrlicher Film.
Okay,
kann ich tatsächlich gar nichts weiter zu sagen, weil mich das gar nicht interessiert, aber der, ja, Empfehlung von deiner Seite.
Da hatten wir, ich erzähle dir das mal so. Ich fand das sehr interessant. Ich habe noch Feedback zu unserem Menü-Gespräch letzte Woche bekommen und über die Art und Weise der Auseinandersetzung. Es war ultra interessant zu lesen. An einem anderen Platz.
Ja, okay. Ja, ich hatte auch tatsächlich Feedback dazu bekommen, aber gar nicht viel, muss ich sagen. Ich würde, glaube ich, was erzählen wollen.
Na, wenn du mir jetzt Buddies, Buddies, Buddies nachreißt, mache ich noch Rheingold, dann hätten wir quasi einen neuen Stand.
Ja, naja, du müsstest mir noch Amsterdam erzählen.
Na, der startet ja diese Woche. Ja, aber ich weiß mal rückwirkend, genau. Die schon gestartet sind.
Buddies, 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 ja, war so ein Hype aus den USA. Ich irgendwie gefühlt mit, also jetzt kein allzu großer, ne? Smile ist ja jetzt der Horrorfilm des Jahres, aber Barbarian war da der Film, über den die meisten gesprochen haben.
Smile hat doch 1 Million Zuschauer jetzt in Deutschland gemacht.
Mhm, exakt, genau, ja. Und Barbarian war drüben sehr erfolgreich, was auch bei den Kritikern gut ankam. Und Buddies, Buddies, Buddies habe ich auch sehr gute Wertungen gesehen. Es geht um eine Gruppe von Teenagern, die sich zusammen bei Pete Davidson einfinden, dessen Charakter ist reich, ne, reiche Eltern. Eigentlich sind alle in der Gruppe relativ reich und die finden sich zu so einem gemeinsamen Wochenende ein, wollen Party machen, hängen da mit ihren Boyfriends auch so ein bisschen ab und kommen alle so aus dieser Generation Z und halten sich auch nur so in, und das habe ich oft als Kritikpunkt auch gelesen von vielen, dass sie sich im Grunde nur so in Twitter-Floskeln unterhalten. Es fallen Worte wie triggern, es geht um Podcasts, um Influencerei, es geht darum, dass man sich gegenseitig enabled und dass man sich cancelt. Und dadurch hat der Film, ne, ich weiß, dass der das nervig wirken kann, aber er hat natürlich eine schöne Aktualität und Relevanz.
Ja, die Frage ist ja immer, wirkt es erzwungen oder wirkt es organisch?
Also man merkt, das Drehbuch ist clever geschrieben. Es wirkt so, dass man das Gefühl hat, die Regisseure wollen damit auch was aussagen. Und das ist hier wirklich dann auch genutzt, um auch so diese Oberflächlichkeit zwischen diesen Kids zu erzählen. Also was relativ schnell klar wird, diese Freunde, die sich da treffen, da ist so einiges am Argen. Die können sich eigentlich alle gar nicht leiden. Ich fand auch, dass alle Figuren sehr, sehr unsympathisch gewesen sind, aber sie schlagen dann auf dieser Party auf und irgendwann kommt von einer der Damen der Vorschlag, man möge doch Bodies, Bodies, Bodies spielen, was im Grunde sowas ist wie Werwolf, falls du es kennst, mhm, oder wie Among Us, was als Computerspiel jetzt gerade funktioniert. Das heißt, sie machen das Licht aus und dann schleichen die Leute durch das große Haus und einer ist aber der Mörder. Und dieser Mörder muss dann der Person auf den Rücken schlagen, um dann quasi seine Opfer zu finden. Und bei diesem Spiel passiert es dann, dass dann plötzlich tatsächlich ein Opfer offenbar aufschlägt mit durchgeschlitzter Kehle und plötzlich ist die große Panik da, weil sich die Frage gestellt wird, Moment mal, wer war das jetzt gerade? Wer ist jetzt der Mörder? Und so entsteht so ein echtes Among Us oder, ne, sie nennt es im Film Bodies, Bodies, Bodies.
Ein
und,
Whodunit.
Ja, so ein Whodunit, aber auch mit diesem klaustrophobischen Ansatz, den zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt hatte, wo es auch viel darum ging, ne, sie sind in einem sehr begrenzten.
Konnten die das nicht verlassen, dieses Haus? War das irgendwie abgeschottet?
Nee, es gab nämlich einen Hurricane. Es gab einen Hurricane, das heißt, sie kommen da nicht weg und sie können auch mit dem Telefon nicht irgendwo anrufen. Ja, wieder die typischen Horrorfilm-Zufälle, aber sei es drum. Und der Film spielt da aber sehr clever mit diesen Zufällen. Und man muss auch sagen, so einige Twists sind dann auch so, wo man denkt so, okay, so habe ich das nicht kommen sehen. Und das ist clever gemacht. Mein größtes Problem mit dem Film war, dass es eben keine wirklichen Sympathen gibt und ich mich nicht richtig an die Figuren heften konnte und dementsprechend eher sogar dachte, boah, wann sterben die endlich alle?
Also das finde ich eigentlich sehr interessant bei dir, wenn ich das kurz einwerfen darf. Das ist ja immer wieder so ein Punkt von dir, dass du quasi ja so Helden brauchst, sympathische Figuren. Und ich bin ja so der kommt eigentlich gut damit klar, wenn das alles Arschlöcher sind, wenn man sich was anguckt. Ja. Und so würde ich dich gar nicht eigentlich einschätzen. So, wenn wir mal reden und so, ich bin immer wieder so, ich finde das interessant, dass das für dich sehr wichtig ist.
Ich brauche gar keine Helden. Also es geht gar nicht darum, dass dann eine Figur der Gute ist oder so. Was ich brauche, sind Figuren, die zumindest, wo ich das Gefühl habe, wenn der was passiert, dann bange ich darum. Weil der Horror entsteht ja nicht dadurch, weil da eine Figur durchs Geäst schleicht. Ne, das haben ja mehr als genug Slasher-Filme gezeigt. Wenn die Figuren dir egal sind, wenn denen was passiert, dann bangst du da nicht mit. Dann erschreckst du dich vielleicht, weil es einen großen Knall gibt durch den Jumpscare. Aber dann ist dir ja egal, was da passiert. Und das hat auf jeden Fall nicht denselben Effekt, wie das ist, wenn du zumindest ein bisschen Mitgefühl oder so hast. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist für mich Hereditary. Hereditary hat ja in der Mitte diesen Twist, wo einer der Hauptfiguren etwas passiert. Und diese Hauptfigur ist ja nicht unbedingt ein Held. Also man kann nicht sagen, dass diese Figur aus Hereditary, die dann verletzt wird, dass die vorher aufgebaut worden wäre als große Sympathieträgerin. Eigentlich ist das, im ganzen Film gibt es diese Figuren nicht. Aber weil der Film sich extrem darum kümmert, vorher dieses Gefüge, diese Familienbeziehung auch aufzubauen, dadurch ist es ein echter Punch. Also du merkst, das macht was mit den Figuren. Und das ist bei Bodies, Bodies, Bodies nicht der Fall. Dafür ist das Drehbuch auch ein bisschen zu selbstverliebt, muss ich sagen. Aber der Film ist trotzdem noch clever genug und er macht Spaß. Meine Frau hatte zum Beispiel großen Spaß mit dem Film und deswegen wäre der durchaus eine Empfehlung von meiner Seite.
Ja, ich habe auch viel Gutes über den gehört. Jetzt würde ich gerne kurz mal über Rheingold sprechen. Aber bevor ich über Rheingold spreche, wechseln wir noch mal ganz kurz in die Werbung. David, wo verbringst du eigentlich die meiste Zeit in deinem Leben?
Auf der Toilette.
Auf der Toilette?
Nee, im Bett.
Im Bett? Ja. Bist du ganz sicher?
Ich würde sagen im Bett, ja.
Ich hoffe, du hast eine gute Matratze und du liegst zu Hause und hast keine Rückenschmerzen oder irgendwas.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil genau das sind große Themen von mir und ich würde mir eigentlich eine neue Matratze wünschen.
Ich habe das vor kurzem tatsächlich auch noch gehabt und zwar bis vor 5-6 Monaten merkte ich, meine alte Matratze, die ist wahrscheinlich ein bisschen durchgelegen, aber ich war wahrscheinlich nicht der richtige Härtegrad für mein Körpergewicht, weil zwischen dem Körpergewicht meiner Frau und mir liegen auch dann noch Unterschiede. Mhm. Wir haben so eine 2 Meter große Matratze, deswegen haben wir uns damals schon entschlossen, wir kaufen uns eine neue und haben uns nämlich die Emma 25 Hybrid gekauft. Wenn du Emma noch nicht kennst, hast du bestimmt schon oft gehört, kennt man eigentlich. Emma hat verschiedenste Schlafprodukte. Also ob jetzt Matratzen, aber es gibt auch Decken, es gibt Kissen, es gibt Betten. Und die Emma 25 Hybrid ist eine 25 cm hohe Matratze, die unter anderem eben aufgrund orthopädischer Erkenntnisse und intensiven Recherchen gebaut wurde, aus erlesensten Materialien. Und da hat man dann beispielsweise punktuelle Federkerntechnologie, aber auch den Emma Premium Schaum, der stützt dich. Und seitdem wir sie haben, seit Ende Mai haben wir diese Matratze. Ich schlafe wirklich viel, viel besser. Meine Frau hat dazu auch noch ein Emma-Kissen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir finden Emma-Produkte ganz toll. Und das ist umso schöner, wenn man das aus eigener Überzeugung sagen kann. Aber ihr kriegt schon mit, es geht um Emma. Noch bis zum 28.11. sind nämlich alle Produkte von denen um 33% reduziert, David.
Oh, krass.
33%. Da hat man dann Matratzen in verschiedensten Größen. Kannst natürlich alles ausprobieren, aber eben auch die Betten oder anderes. Und ihr könnt auch noch mit dem Code Emma Schwafel hintereinander geschrieben, EMMA und dann Schwafel, nochmal 5% auf die 33% sparen. Aber sowieso gilt dieser Code ganze 3 Monate in
Deutschland.
Kostet
das ja fast nichts mehr.
Deutschland, vielleicht kriegst du was zurück. In Deutschland, Österreich und Schweiz.
Ich suche eine, du kannst mich da als Emma, als Afficionado, kannst du mich bestimmt schon beraten. Das Problem bei Kali und mir ist, ich wiege 100 Kilo, Kali die Hälfte davon,
da
nicht
mal. Da kann man beim FAQ von Emma zum Beispiel reinschauen, nämlich aufgrund ihres Aufbaus, beispielsweise bei der Hybrid 25, geht die und passt sich deinem Körper an und stützt zwischen 50 und 130 Kilogramm Körpergewicht. Und die schreiben ins FAQ sogar noch, es kann auch sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein.
Wir wollen halt nicht, dass sie, wenn ich mich hinlege, dass sie rüberrollt.
Nein, passiert nicht. Gina und ich haben eine 2x2 Meter Matratze, das heißt, da passiert nichts irgendwie an Höhenausgleichen und du hast in der Mitte auch keine nervige Trennung, weil wir nicht 2 Matratzen haben. Also wirklich sehr, sehr cool und ihr könnt jetzt auch sagen, okay, wenn ich das jetzt testen will, der Versand ist kostenlos, die Abholung ist inklusive, ihr könnt 100 Tage kostenfrei, also risikofrei Probe schlafen, es gibt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern, also wirklich für alle gängigen Körper- und Schlaftypen, da gibt es jede Menge zu entdecken. Ich sag's ganz ehrlich, viele Monate bis jetzt ausprobiert, sehr, sehr happy. Emma, wenn ihr dahin wollt mit Emma Schwafel, könnt ihr auf der Seite auch nochmal 5% zur jetzigen 33%igen Rabattaktion sparen. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. David, ich habe Rheingold nachgeholt. Der hat nämlich im Vergleich zu Bodies, 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 der nur 20.000 Zuschauer gemacht hatte, wo die Prognose über 30.000 lag, hatte Rheingold eine Prognose von 80.000 und dann sind 172.000 zum Start reingegangen. Es ist ganz selten, dass eine Prognose so massiv übertroffen wird. Mhm. Und ich hatte einiges gehört und das ist der, also Regisseur ist Fatih Akin, den kennen sicherlich einige, der ist mit Gegen die Wand das erste Mal dann so richtig durch seine brachiale Art, Geschichten zu erzählen, so sehr direkt ins Rampenlicht getreten und hat sich immer wieder als einer erwiesen, der besonders im Milieu abtauchen kann. Das hat er in Soul Kitchen gezeigt. In Chick dann wiederum, sage ich mal, so ein Abenteuer, fast Kinderbuch verfemt. Aber auch da immer so mit so einer Wahrheitssuche und zuletzt mit Aus dem Nichts, sehr international dann auch sehr. den Fokus auf sich gezogen und zuletzt mit der Goldene Handschuh ja einen sehr, sehr krassen Film über einen Serienmörder, der in Hamburg unterwegs war, der ich mich schon richtig, also den fand ich ja regelrecht widerlich, den Film, aber der macht was mit einem. Also wenn Fatih Akin einen Film anfasst, weißt du, der hat eine Geschichte zu erzählen und das macht was mit einem. Und jetzt in Rheingold erzählt er die Geschichte von Chata, dem Rapper, den vielleicht ein oder andere kennt. Ich bin so in der Rapper-Szene null unterwegs, weswegen ich das nicht weiß. Wobei wir beide wissen, dass uns Rapper relativ oft hören und folgen, was ganz spannend ist. Und seine Familiengeschichte wird erzählt. Sein Großwerden, das ist ein Biopic und Drama und auch ein Musikfilm, will er zumindest sein. Dass das nicht klappt, wird zu dem größten Manko aus meiner Sicht. Chata, es wird erzählt, wie er als Kind schon mit der Familie flüchten musste. Sein Vater war Komponist bzw. Dirigent. Deswegen hatte er immer so klassische Einflüsse. Aber als der Vater die Familie verlässt, will er die beschützen. Und statt in der Schule, wo er gut ist, weiterzumachen, nimmt er halt den Umweg über kriminelle Machenschaften. Sei es dann Drogendealerei, Türsteher in Amsterdam. Immer ultra aggressiv, ultra brutal. Will lernen, sich auf der Straße zu wehren. Und dann wird der Film auch, der hat nicht umsonst ein FSK 16, immer wieder sehr blutig. Krass choreografierte und inszenierte Momente, wo Leute einfach zu Boden gestreckt werden mit ein, zwei Kicks und dann gibt es dann nochmal ordentlich auf die Fresse, wo ich dann dachte, ey, das schlägt dir auch selbst in die Magengrube im Kinosaal, bis hin zu diesem bekannten Goldraub, den er 2009 mit Freunden durchgezogen hat und dafür auch im Gefängnis landete. Und im Gefängnis hat er dann sein erstes großes Erfolgsalbum produziert. So, und was Fatih Akin dann macht, ist mit einem grandiosen Emilio Sacraia als Hauptdarsteller, der wirklich verschwindet und versinkt in dieser Rolle, diesen Weg zu erzählen. Aber es ist eben dann so ein Mix aus Heist-Movie und Biopic, aber es ist nie ein musikalischer Film. Und da fühlte ich mich so ein bisschen verraten, weil ich dachte, auch wenn ich keine Ahnung von der Rap-Musik habe, es ploppt nur so ein, zweimal auf zwischendurch, wie er sich so denkt, ey, ich mache ein Label auf und hier ein bisschen Rap, vielleicht würde mich das interessieren. Aber tatsächlich ist Musik ganz am Ende mal irgendwie eine Nummer und vor allem Musikproduzent gespielt von Dennis Moschito, wird auch überhaupt nicht das Potenzial daraus genutzt, dass sich dieser Film in so einer Unbalance vergaloppiert, dass dieser ganze Musikpart, warum wahrscheinlich viele Jugendliche reingehen, ich habe auch gestern wieder im Saal gemerkt, sehr durchmischte und sehr interessierte Gruppe von Leuten, die normalerweise, schwöre ich dir, bei dem Horrorfilm die ganze Zeit quatschen würden. Aber weil es um ihren Star Chata ging, merkte man richtig so eine Ruhe und ein krasses Interesse auf der großen Leinwand. Also, Rheingold ist ein Milieufilm. Ein Milieufilm im Untergrund, wo viel auch untereinander ausgemacht wird. Da sind dann Diskussionen wie Clankriminalität und so nicht weit. Das ist aber ein eigenes großes Thema. Und vor allem ist es die Geschichte von einem, ich will nicht sagen Helden oder Anti-Helden, von einer Figur oder von einem Menschen, bei dem, wenn es ihn selbst mal betrifft und die eigene Familie mit Leidenschaft gezogen wird, ein Umdenken stattfindet, aber gleichzeitig nicht hinterfragt wird, was eigentlich seine Taten für andere und deren Angehörige bedeuten. Deswegen hat der Film für mich ein paar Fragen hinterlassen, aber der geht 2 Stunden, 18 Minuten und ich merkte beim Schauen, guckte immer auf die Uhr, und merkte so, was, das waren schon 1,5 Stunden? Der ist sehr intensiv und der geht da sehr rein und ich finde, dass Fatih Akin auf jeden Fall weiß, was er da erzählt. Fühlt sich wie ein sehr echter Film an. Und da wundert es mich nicht, dass die Leute auch wirklich relativ in Massen reingehen. Rheingold ist ein gut handwerklich gemachter, funktionierender Film, wo die gesamte Musiknummer nur leider ein bisschen zu viel Charade ist und es dann auch nicht gebraucht hätte.
Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Also ich habe tatsächlich, es gibt so ein Album mit Haftbefehl zusammen, hat er das gemacht. Der Holland-Job hieß das. Ich weiß gar nicht, wann das, ich glaube, es kam.
Also der Film endet bei seinem ersten Gefängnis-Dings. Das sieht man alles gar nicht. Also das ist ja noch im Gefängnis. Da endet der Film. Es geht nicht um seinen Ruhm und Aufstieg als Musiker und so. Das ist alles nicht Teil von Rheingold.
Okay, das ist interessant, weil ich dachte, dass das natürlich auch mit aufgegriffen würde. Ich bin noch ein bisschen am Hadern, ob ich mir den angucken möchte, weil eigentlich finde ich Chata irgendwie spannend als Figur. Aber andererseits denke ich auch so, dieses Glorifizieren von Hip-Hopern und vor allem diesem Gangster-Background, das nervt mich schon in ihrer Musik ja ganz häufig, dass sie sich immer wieder inszenieren als die großen Händeabschneider, die in mafiösen Strukturen jedem tatsächlich Übles tun, der ihre Mutter beleidigt oder so. Ne? Und das ist mir ein bisschen too much, wenn dann noch ein Film hinterhergeschoben wird, der das dann auch noch macht. Davon gab es gerade in den USA ja, erinnerst du dich vielleicht noch an den, ich fand den sehr furchtbar, den Tupac-Film, den wir mal geschaut haben zusammen.
Das ist lange her, ja.
Ja, eine Weile her, aber es gab ja da alles. Notorious B.I.G. und 50 Cent gab es auch einen eigenen Film und das nervt mich immer, wenn das dann, ne, du siehst es ja, die Kids gehen rein, die hören sich vorher schon die Musik an. Ich will jetzt bestimmt nicht wie meine Omi klingen, die sagt so, Hip-Hop macht uns alle zu Gewalttätern. Aber ich bin so ein bisschen...
Ja, ich finde aber nicht, dass Rheingold einem die Musik oder irgendwas als Lösung anbietet. Und vor allem, also diese ganze Gold-Klau-Nummer, der wird relativ viel Raum gelassen. Da wird der Film zu einem Heist-Movie, weil es auch wirklich unterhaltsam ist, wie dumm die Behörden da agieren. Aber bei allem, was vorher passiert, stellt ihr das auch nicht als, als erstrebenswertes Leben dar.
Also es ist nicht glorifiziert, ja?
Nee, nicht so sehr. Es ist schon einer, okay. Der halt mit
so wirkt es ein bisschen im Trailer, muss ich sagen. Deswegen war ich da so ein bisschen hin und her gerissen.
Es ist natürlich, also es wird nie gesagt, das ist das geile Leben. Diese Figur sagt selbst, sie will auf den richtigen Weg und leidet letztendlich auch darunter, dass sie ihre Liebe nicht bekommen kann, als das, wie sie sich da verhält. Und das ist da was Echtes drin. Du merkst schon von Anfang an, okay, da vergaloppiert sich jetzt jemand, der eigentlich gute Ausgangssituation hatte. Und der Film sagt eher am Ende, baut nicht so eine Scheiße. So.
Okay,
ja, gut.
Dann willst du, soll ich, wie machen wir es? Wollen wir über Zeiten des Umbruchs reden? Wann kommt denn der eigentlich?
Also der Film hat mich ja, muss ich ja mal sagen, gedanklich extrem verlassen.
Ne? Ja, mich auch.
Also wir sind beide raus, der ist gut und ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich weiß noch, ein großartiger Darsteller des Vaters, der ja auch in Succession, dessen Name mir nicht einfällt.
Irgendwas.
Ja.
Aber lass uns den doch mal kurz abfrühstücken, weil ich glaube, es geht ganz schnell.
Ja.
Das ist eine semi-autobiografische Geschichte von James Gray. Der hat zuletzt den grandiosen Ad Astra gemacht. Davor hat er Lost City of Z gemacht. Davor die Filme habe ich alle nie gesehen, weil der mir ehrlich gesagt erst durch Lost City of Z und Ad Astra aufgefallen ist, der Regisseur.
So ein bisschen wie Kenneth Branagh mit Belfast, jetzt so die eigene Geschichte aufarbeitet.
Ja, genau. Oder Empire of Light von Sam Mendes kommt jetzt noch. The Fabelmans kommt noch von Steven Spielberg. Bardo kommt noch von Iñárritu. Also du hast gerade das Gefühl, das ist das Jahr, wo alle irgendwie erzählen wollen, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und der hier tut das aber auf eine sehr elegische Art und Weise. Man folgt einem Jungen, der zur Schule geht und man hat manchmal das Gefühl, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich so eine komplette Klassenstunde miterleben muss. Also die erste halbe Stunde befindet er sich ausschließlich in der Schule und gefühlt geht es da nur um eine Stunde.
Na, ist auch die ganze Froschperspektive eines Kindes, ne? Diese Kamera folgt immer der kindlichen Perspektive des Films.
Daraufhin kreuzt er dann aber den elterlichen Figuren. Der Großvater, großartig wieder gespielt von Anthony Hopkins, spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben. Er hat einen schwarzen Freund, kommt dann später auf eine bisschen elitärere Schule, wo man auch so merkt, er kriegt so die ersten Identitätskrisen und ist einer, der immer auch so ein bisschen Schwierigkeiten macht und sich dann fangen muss. Und da dachte ich so, ja, das müssen wir irgendwie alle so. Also ist jetzt keine besonders herausragende Geschichte. Und vor allen Dingen fehlen so die emotional großen Momente, wo man denkt so, das ist der Grund, warum dieser Film jetzt erzählt wird, sondern der trallert so von A nach B.
Ja, dem wird auch nicht so übel mitgespielt, wie das immer die Musik und alles suggeriert. Okay, das Verhalten des Vaters, ja. Aber darüber hinaus, ja, ergibt sich nicht so richtig, wo jetzt die Substanz des Films herkommen soll.
Und das ist so schwierig, so, weil der Film ist gut gemacht, er ist gut gespielt und er erzählt seine Geschichte. Das kann man dem eigentlich nicht übel nehmen, aber ich muss auch sagen, jetzt mit Abstand, ich hatte dem erst 3,5 Punkte gegeben, aber Sterne, und würde jetzt sogar sagen, boah, da würde ich sogar noch einen halben von abziehen, weil den habe ich ja jetzt schon wieder nahezu vergessen und nichts davon ist hängen geblieben, vor allen Dingen auf emotionaler Ebene nicht.
Ja, also da setze ich einfach nur einen Punkt hinter. Fertig.
Ja. Armageddon Time heißt da auf Englisch, aber Zeiten des Umbruchs hier bei uns. Weiß ich nicht, ob ihr den gucken
Jeremy
wollt.
Strong ist, glaube ich, der Vater.
Jeremy Strong,
genau,
ja.
Genau, den fand ich, das habe ich mir noch gemerkt. Und Anthony Hopkins, weil es mich einfach, ich hatte einen ganz, ganz tollen Großvater und der hatte genau so eine Art und Weise und dann sehe ich das. Aber auf Anthony Hopkins ist ja im Grunde fast immer Verlass.
Lass mich dir kurz von Wendell and Wild erzählen, das geht auch sehr schnell.
Was ist das? Netflix. Wo gibt's das? Achso,
Netflix gerade gestartet, wieder mal komplett vergraben
ein
worden.
Ein Film, Serie.
Genau, ein Film. Der neue Film von Henry Selick. Henry Selick ist bekannt geworden durch Nightmare Before Christmas und Coraline. Ne, man denkt ja immer, Tim Burton hätte Nightmare Before Christmas gemacht, aber nee, der Regisseur davon war ein Stop-Motion-Artist, der wirklich was auf dem Kasten hat. Und das zeigt er jetzt auch wieder bei Wendell and Wild. Die Figuren sind toll animiert, die Welten sind auch, es erinnert viel an Nightmare Before Christmas. Und die beiden Hauptfiguren, das sind zwei Dämonen, nämlich Wendell und Wild, gesprochen von Jordan Peele und Keegan-Michael Key oder Key, ich weiß
ach,
immer gar
nicht. Die beiden wirklich aus Peele und Key, Nick.
Key und Peele, ja, ja, die beiden sind das. Also das Comedy-Duo, die jetzt auch schon bei Toy Story 4 haben sie, glaube ich, zwei Plüschtiere gesprochen. Und immer mal wieder irgendwo zu sehen sind. Jordan Peele hat das Ding auch co-produziert. Also der hängt gerade auch bei vielen Sachen mit drin. Und Es geht um ein junges Mädel, die ihre Eltern verliert und dann mit ihren Dämonen zu kämpfen hat. Und das nimmt dieser Film quite literally, indem er halt ihre Dämonen auftreten lässt. Denn sie ist eine sogenannte Death Maiden, die mit Dämonen kommunizieren und die beschwören kann. Und dann kommt sie an eine neue Schule für schwer erziehbare Kinder. Da hat sie so ihr Problemchen zu bestreiten. Irgendwie ist da noch so ein Konzern mit drin, dessen Hauptfigur sieht halt aus wie Donald Trump und wirkt wie Donald Trump. Also das ist eine klare Kritik auch in diese Richtung. Und dadurch, du hast es vorhin so schön gesagt, vergaloppiert sich der Film so ein bisschen in sehr vielen, sehr großen Themen, die dieser Film eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Ich hatte so mittendrin immer mal wieder das Gefühl, boah, als Kind schaltest du doch hier voll ab. Aber vielleicht ist das eben auch kein Film für Kinder. Vielleicht ist das eben ein Film für Leute, die eben damals Coraline gesehen haben oder Nightmare Before Christmas oder wie hieß der mit Johnny Depp, wo er diese tote Braut hat.
Sleepy Hollow.
Nee, das war auch ein Stop-Motion-Film.
Corpse Bride.
Genau, solche Filme. Und für die, die sowas mochten, ist das wirklich ein guter Film. Deswegen schaut mal rein. Bei Netflix gibt es den gerade, aber ist ein bisschen vergraben, glaube ich.
Das ist dann immer so ein bisschen schade, wenn das nicht gefeatured wird. Jetzt mache ich noch Amsterdam, liebe Leute.
Erzähl mal Amsterdam.
Heute, wo der Podcast rauskommt, ist der neue Film von David O. Russell raus, der immer so ein bisschen für Kontroverse gesorgt. Aber seine Filme Three Kings, The Fight, The Silver Linings, American Hustle, Joy, immer wieder auch Oscar-Filme. Vor allem hat er auch ein Gespür dafür, mit einem Star-Ensemble zu jonglieren. Und hier hat man ihm 80 Millionen Dollar in die Hand gedrückt und sagt, mach mal. Wobei ich das Gefühl habe, dass Disney den auch gar nicht weiter großartig fördert. Und der hat auch keine wirklich guten Kritiken international. Und auf der Deutschlandpremiere ist Christian Bale kurzerhand entgegen der Ankündigung auch nicht aufgetaucht, soweit ich das verstehe. Alles so Anzeichen, dass du so denkst, irgendwas ist doch hier ein bisschen merkwürdig. Habe ich mir angeschaut. Also Amsterdam ist die Geschichte von Bert und Harold. Der eine ist Arzt, der andere ist Anwalt. In 1933 in New York City. Und beide kennen sich aus dem Ersten Weltkrieg als Soldaten, wo sie einiges zusammen erlebt haben und auch in Amsterdam auf einer Krankenstation gelandet sind. Auf dieser Krankenstation lernen sie wiederum Valerie kennen. Und die drei werden gefühlt ein Bund fürs Leben. Aber irgendwann gehen Bert und Harold zurück nach New York und Valerie bleibt zurück. Inzwischen sind 15 Jahre ins Land gegangen. Nee, ich glaube 12 Jahre ins Land gegangen. Und ein General wird getötet, beziehungsweise stirbt. Und die beiden Jungs glauben, das ist nicht rechtens. Irgendwas ist da. Also beschließt der Arzt, den zu obduzieren und stellt fest, da war Gift im Spiel. Aber ehe sie sich versehen und die Wahrheit herausfinden können, werden sie selbst des Mordes bezichtigt und werden auch noch zu Gejagten. Und auf ihrem Weg Richtung Wahrheit und herauszufinden, was passiert ist und gleichzeitig ihre eigene Unschuld zu beteuern, stolpern sie von einem Szenario ins andere und treffen auf ihre alte Bekannte. Und links und rechts von diesem Weg, weil die drei Hauptleute, die ich gerade benannt habe, gespielt von Christian Bale, John David Washington und Margot Robbie, tauchen noch Schauspieler auf wie Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Robert De Niro, Zoe Saldana, Rami Malek. Also was für ein Star-Ensemble, wo man sich manchmal denkt, wenn sie alle zusammen auf einmal wo stehen, das ist ja schon fast ein krasses Schaulaufen an Stars. Aber das ist gleichzeitig die große Schwäche von Amsterdam. Amsterdam ist leider Gottes richtig schön anzusehen, ganz tolle Ausstattung. Der Cast spielt auch so illust auf eine eigene Art und Weise, dass du immer wieder merkst, jeder will hier so seinen Part vom Kuchen abhaben, aber daraus ergibt sich kein Film. Die Szenen sind so zusammenhangslos aneinandergereiht immer wieder und dann die Zeitsprünge zurück auch noch in die Zeiten des Ersten Weltkrieges, dass ich immer wieder dachte, was soll denn das jetzt? Das fühlt sich alles überhaupt nicht wie eine erdachte Geschichte ein und vor allem dann mit dem Auftreten von Robert De Niro geht so ein Bogen auf rund um die wahren Begebenheiten eines Militärputsches-Versuches von 1933 gegen Franklin D. Roosevelt, wo du sagst, hey, das passt doch jetzt hier alles überhaupt nicht rein und dann mündet der Film auch noch in so eine Grundaussage über Gleichheit und so, wo ich dann dachte, das ist also ein völlig diffus zusammengeschusterter Film mit einem Haufen Stars, wo jeder mal seine 10 Minuten oder mehr haben darf, aber man am Ende dachte, was war denn das jetzt hier? Also, richtig schön anzusehen, ultra langweilig. Amsterdam.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich werde mir wahrscheinlich die Tage auch noch angucken, aber das ist das,
mach was das man nicht gerade... Mach nee? Das nicht. Also, du kannst das tun. Ich fühle mich schon mit 4,5 Punkten gnädig. Und ich hätte das nicht gedacht. Nicht bei dem Cast, nicht bei auch dem Regisseur. Ich hätte gedacht, da muss doch was zu erzählen geben. Das ist wirklich... Puh. Also, tu dir keinen Zwang an. Aber ich habe dich gewarnt.
Okay, das klingt ja gar nicht gut. Aber dann ja, ich weiß es gerade auch nicht so. Weil ich denke mir immer so, ich möchte für die Jahresabschlussvideos auch wirklich so das Gefühl haben, ich habe so die
das wichtigsten verstehe ich. Da bist du dann gesehen. Doch ein Completer, ne?
Ja, da bin ich ein Completer. So, das mag ich dann nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe jetzt zum Beispiel gerade die Tage überlegt, ich wollte eigentlich mache es vielleicht sogar noch eine Liste der besten Horrorfilme aller Zeiten machen. Und da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ich denke, naja, ich habe jetzt hier 15 Filme, die sind alle so aus den 80ern, also aus meiner Jugend, vielleicht noch so ein paar neuere und vielleicht mal der ein oder andere ältere. Aber ich habe so das Gefühl, da fehlen noch weitere 15 Filme, so wie The Shining oder ganz andere Klassiker, die mit mir nie so viel gemacht haben oder die ich nicht als Lieblingsfilme benennen würde. Und dann habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, ist so eine Liste dann wirklich wertvoll, wenn ich auch nicht alle Horrorfilme gesehen habe.
Ja, aber weißt du, das ist eines meiner erfolgreichsten Videos bei weitem, ne? Ich habe mal gemacht, die besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre und das Video hat, glaube ich, über 2 oder knapp 2 Millionen Aufrufe. Also das haben die Leute geliebt. Also das ist wirklich, aber ich kann dir nur empfehlen, keine Trailer-Snippets reinzumachen, weil das wird dir dann geclaimed und dann, weißt du, für die Arbeit wäre es auch schön, wenn du dafür was bekommen würdest von YouTube.
Ja, wir schauen mal.
Wir schauen mal.
Ich sag dir was über She Said. Ich habe vorhin ja schon drüber gesprochen, es geht um Harvey Weinstein, aber eigentlich nicht direkt um ihn, sondern eigentlich um Megan Toey und Jodie Kantor. Das sind 2 Journalistinnen der New York Times und die werden damit beauftragt, ja, neue Fälle zu recherchieren, weil die haben da so eine Abteilung, wo die sich dann ganz tief in irgendwelche Ungerechtigkeiten und so hineinstürzen. Und hier erfahren sie von Rose McGowan, das ist eine tatsächliche Schauspielerin, die irgendwann mal von der Bildfläche verschwunden ist und dann sogar mit rasierter Glatze auftrat und so. Und man konnte richtig sehen, irgendwas muss da vorgefallen sein bei der. Und die hat über Jahre immer wieder erzählt, dass sie von einem gigantischen Produzenten, einem der mächtigsten Männer Hollywoods, vergewaltigt wurde oder sexuell belästigt wurde. Und dann decken die quasi im Hintergrund auf, das ist Harvey Weinstein gewesen. Und das decken sie auch auf, weil sich so ein richtiges Netz an Menschen offenbart, an Frauen, die alle sehr ähnliche Dinge erlebt haben. Und dieser Film, von dem ich am Anfang in den ersten Minuten noch dachte, weil er erst von Maria Schrader inszeniert.
Deutsche Regisseurin,
die zuletzt den höchst mittelmäßigen Ich bin dein Mensch unter meiner Frau als Schauspielerin gemacht hat, dachte ich so, das ist so deutsch schon wieder. Aber weil das so ein Film ist, der immens an Spotlight erinnert, also ein Journalismus-Thriller, da passt dieses Trockene, dieses Kühle und Präzise, das passt da ganz hervorragend dazu, weil der Film hier wirklich nur Beobachter ist und die Journalistinnen journalistieren lässt und die Opfer erzählen ihre Geschichten. Und was ich an dem Film sehr, 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 sehr stark fand, war, dass er keine großen Actors-Moments braucht. Also es gibt zum Beispiel in Spotlight diesen einen Moment, wo dann, da treffen dann Michael Keaton als der Chef der Zeitschrift aufeinander mit, wie heißt er nochmal, der Hulk-Darsteller, Mark Ruffalo. Und Mark Ruffalo streitet sich dann mit ihm, ja, die Kirche, die hat das verschwiegen, wir müssen die jetzt anklagen. Und so einen Moment gibt es hier gar nicht, weil das wirkte sehr für mich sehr gekünstelt in Spotlight. Das ist ein sehr guter Film, wie ich finde, aber diesen Moment mochte ich immer nicht so richtig. Und der passiert hier nicht, weil die Geschichten der Opfer so mitreißend sind. Und es gab da wirklich einige, da schnürt sich dir der Hals zu. Und das alleine macht das echte Drama in diesem Film aus. Und ich finde, die größten Momente des Films, das größte Spektakel ist tatsächlich dann, wenn die Frauen dann letzten Endes entschließen, man weiß ja die ganze Zeit, was passieren wird, dass sie aussagen werden. Und das ist wirklich ein wahnsinniges, so eine Vielfalt der Gefühle, die du da durchgeschickt wirst, weil du dir denkst, so was wahnsinniges Mitleid während des Films. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, meine Güte, was ist das für ein System vor allen Dingen gewesen? Und das deckt dieser Film mit seiner Journalismus-Recherche dann auf, ist da immer wieder auch wie ein Politthriller inszeniert, hat mich sehr stark an die Unbestechlichen, also All the President's Men, erinnert, wo Robert Redford und Dustin Hoffman den Watergate-Skandal aufdecken, weil dann immer wieder auch so, es gibt Situationen, wo dann irgendwelche V-Männer vor den Damen sitzen und sich an abgelegenen Orten treffen. Und das ist wirklich toll, weil der Film auch gar keine Pause macht, von einer Situation und einer Enthüllung in die nächste geschickt wird und dabei ein Tempo und so einen mitreißenden Strudel entwickelt, den ich lange nicht erlebt habe. Für mich ist der bisher beste Film des Jahres, den ich gesehen habe. Ich finde ihn nochmal besser als Spotlight auch, weil er mich nochmal mehr gepackt hat. Das mag am Thema liegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Spotlight war nochmal ein bisschen nüchterner und hatte, wie gesagt, so diese leicht überspitzten Momente, die dieser Film hier nicht braucht. Sodass ich damit letzten Endes ein bisschen glücklicher war. Und der geht keine Sekunde zu lang, obwohl er lang ist. Der geht 135 Minuten. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte da noch eine halbe Stunde länger zugucken können, weil du merkst auch, dieser Moment hat dann wirklich auch Geschichte gemacht. Aber es ist Geschichte um 1000 Umwege gewesen, weil dieser Artikel so fast nicht zustande gekommen wäre. Harvey Weinstein hat da immer wieder dann versucht, Steine in den Weg zu legen. Im Film kommen auch tatsächliche Darstellerinnen wie Ashley Judd zum Beispiel zu Wort, die ja auch eine große Redelsführerin gewesen ist. Andere wie Gwyneth Paltrow werden nur angedeutet und leider nicht gezeigt. Aber es ist mehr als genug. Es hatte wirklich so das Gefühl, dass es so eine Semi-Biografie auch ist. Also, und das macht Maria Schrader ganz fantastisch. Die Darsteller sind überirdisch. Ich finde vor allen Dingen Zoe Kazan als Jodie Kantor finde ich fantastisch. Carey Mulligan ist sowieso immer gut. Aber der ganze Cast ist brillant. Ich garantiere dir, den werden wir bei den Oscars mehrfach hören.
Ey, das klingt richtig gut. Da freue ich mich drauf, den zu sehen. Schön, dass du. Ich mag das ja auch immer, wenn du von was schwärmst, weil dann sofort mein Spotlight ja auch nochmal darauf für mich so dann gerichtet ist. Und ich denke, okay, den muss ich dann mit der nächsten Möglichkeit unbedingt sehen.
Ja, kommt im Dezember zu uns, wenn ich mich richtig erinnere. Guck den.
Mache ich, auf jeden Fall. So, liebe Leute, damit haben wir es für heute, oder?
Ich glaube ja. Ja. Ich würde Barbarian jetzt wirklich schieben, weil das wäre dann jetzt doch ein bisschen zu drüber.
Das machen wir. Das
du erzählst mir jetzt mal noch off Mikrofon, was das Feedback auf letzte Woche war.
Nächste Woche sehen wir uns dann wieder übrigens mit Black Panther 2 unter anderem. Den haben wir dann im Gepäck. Und dann gucken wir, was noch so ist. Und vergesst nicht, wenn ihr diesen Freitag reinschauen wollt, bei mir auf dem YouTube-Kanal. David und ich streamen ab 19 Uhr am 4. November gemeinsam für 1-2 Stunden. Aber der Stream wird auch danach online sein, falls man ihn nachsehen möchte. Genau. Und seid nicht sauer, wenn wir nicht auf alle Kommentare eingehen können. Als ich mit Gina gestreamt habe, hatten wir knapp 6000 Kommentare in weniger als 2 Stunden. Das ist nicht möglich.
Ich habe online mitgeguckt so ein bisschen und gemerkt, das rattert ja so durch, dass da kann man ja nur auf Sachen, die man gerade so mit dem Auge irgendwie hascht, reagieren.
Absolut. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.